herzlich willkommen zu meinem Podcast Trotz der Trauer, Leben, Lieben, Lachen. Mein Name ist Eleni, ich bin Trauerbegleiterin und gebe dir hier wichtige Impulse, wie du mit deiner Trauer umgehen kannst. Denn seien wir doch mal ehrlich, du hast einen Trauerfall erlebt, eine Trennung oder einen Abschied anderer Art und befindest dich an einem Wendepunkt in deinem Leben. Jetzt ist es Zeit, dein Leben neu in die Hand zu nehmen, zu bilanzieren, was bisher war und neue Wege zu gehen. Ich freue mich, dass du da bist und los geht's. So, in der letzten Zeit sind ganz viele Menschen auf mich zugekommen und haben mich zu meiner Heilpraktikertätigkeit gefragt. Und deswegen will ich heute diesen Podcast nutzen, um ein bisschen darüber aufzuklären, wie ich das überhaupt geworden bin, was der Heilpraktiker für Psychotherapie überhaupt für Voraussetzungen hat, was man dafür machen muss, welche Prüfungen es gibt und wie man sich hinterher damit selbstständig machen kann. Also ich freue mich, wenn du dabei bleibst und los geht's. Ich habe meine Heilpraktikerprüfung im Sommer 2019 gemacht, am heißesten Tag des Jahres, mitten im Juni, wahrscheinlich jetzt so um die Zeit, wo diese Podcast-Folge einfach erscheint, 3 Jahre später, und habe danach erfolgreich meine Praxis in Wuppertal-Ronsdorf gegründet. Und wie ich schon eingangs sagte, haben mich ganz viele Frauen gefragt, ja, wie bist du das denn geworden? Was gibt es denn da für Voraussetzungen? Was muss ich denn dafür machen? Ist das schwer? Was lerne ich denn da alles so? Und darauf will ich jetzt mal ein bisschen eingehen. Also die Voraussetzungen sind recht klar. Du musst das 25. Lebensjahr innehaben sozusagen, also muss 25 Jahre sein, du musst eine Hauptschule, also einen Schulabschluss haben, du musst psychisch in der Verfassung sein sozusagen, dir muss es gesundheitlich gut gehen, psychisch und seelisch, und musst dann noch ein polizeiliches Führungszeugnis vorweisen. Dann ist das so, dass das grundsätzlich, also wenn man diese Voraussetzungen erfüllt, jeder machen kann, weil die Psychotherapie ist nämlich Ärzten, Psychologen mit Zusatzausbildung und eben diesen Heilpraktikern für Psychotherapie vorenthalten. Also niemand anderes in Deutschland darf das machen, und deswegen gibt es auch eine umfassende Prüfung und eine umfassende Vorbereitung. Theoretisch kannst du das alles selber machen. Du kannst sagen, okay, ich kaufe mir zig Bücher, ich arbeite das alles alleine durch, ich schreibe mir Karteikärtchen und ich hau mir dieses ganze Wissen in meinen Kopf und melde mich dann an zur Prüfung. Die Prüfung erfolgt vor dem Gesundheitsamt. Es gibt eine schriftliche Prüfung und eine mündliche Prüfung. Ich weiß aber, oder bei mir war das jedenfalls so, dass man ziemlich viel Wartefristen hat. Also wenn du dich jetzt heute dafür entscheidest, okay, ich möchte mich anmelden, dann ist, glaube ich, deine Prüfung erst in 1 oder 1,5 oder sogar in 2 Jahren. Das kommt ein bisschen aufs Bundesland an, wo es dann den nächsten passenden Termin sozusagen gibt. Wie gesagt, dann kannst du loslegen mit Lernen, kauf dir die Bücher. Es gibt sehr, sehr viele und die sind sehr, sehr, sehr umfangreich. Also das ist nichts, was man mal eben so nebenbei macht. Es ist schon sehr, sehr viel Stoff, weil auf die ganzen Störungsbilder sehr, sehr direkt eingegangen wird. Also wie diagnostiziere ich das? Was sind überhaupt die Kriterien? Es gibt dieses ICD-11 jetzt schon, wo alles ganz genau drin steht, die Kriterien, wie frage ich das ab, wie führe ich überhaupt eine Diagnostik durch, wie begegnet mir der Klient, was kann ich ablesen, was kann ich für Fragen stellen, wie kann ich eine Diagnose dann stellen, und das muss quasi für jedes Störungsbild gelernt werden. Dann kommt natürlich noch was hinzu wie Medikamentenkunde, Psychosomatik, Suizidalität ist ein ganz großes Thema, auch psychische Störungen bei Kindern und Jugendlichen, psychiatrische Notfälle. Also es gibt ganz, ganz, ganz viel Wissen, was du dir erstmal aneignen musst. Dann geht es natürlich noch darum, woher kommt überhaupt diese Krankheit, was sind die Ursachen, ist das eher genetisch oder ist das vielleicht durch Verhalten erlernt oder durch Erziehung, wie ist überhaupt der Verlauf Also wird es vielleicht zum Alter hin sogar besser? Gibt es auch Krankheiten oder schlimmer? Verschlimmert sich das? Und wie häufig tritt diese psychische Störung auf? Also da gibt es noch einige, also zu jedem Störungsbild Theorien, Hintergründe, die man natürlich auch alle wissen muss. Und dafür gibt es auch viele Institute, die dann so Fernlernlehrgänge anbieten. Das heißt, du kriegst so Studienbriefe nach Hause geschickt und hast das Material dann nochmal ein bisschen anders aufbereitet. Ich für meinen Fall, ich war hier in der Helena-Schule in Wuppertal und dort gab es quasi einen Abendkurs, wo ich einmal die Woche für 3 Stunden hingegangen bin und dann in der Gruppe das mehr und mehr vertieft habe, wir diskutiert haben. Und das war für mich ganz hilfreich, einerseits diesen Termin zu haben, aber auch der Austausch in der Gruppe. Und da bleibt natürlich immer noch ein bisschen was anderes hängen, als wenn man jetzt nur das Buch liest und in seinem stillen Kämmerlein lernt. Aber wie gesagt, das geht auch, wenn du das ganz alleine für dich lernst. Es gibt viele Institute auf dem Markt, also wenn du magst, kannst du dich da einfach mal schlau machen. Diese Ausbildungen sind aber nicht ganz günstig. Also ich denke, dass alles so ab 1.000 € aufwärts ist, wenn du da einen Fernlehrgang oder auch in Präsenzseminare buchst, wird das ungefähr in dieser Preiskategorie liegen. Und auch die Prüfung kostet Geld, also ich habe, glaube ich, über 500 € dafür bezahlt. Dann ist noch wichtig zu wissen, dass während dieser Ausbildung oder während diesen Inhalten, die du dir zuführst, fast überhaupt nicht über Therapieverfahren gesprochen wird. Also natürlich wird bei einer Angststörung beleuchtet, okay, was könnte man mit diesem Klienten machen, aber das ist alles sehr theoretisch, sehr abstrakt. Und eigentlich, wenn du dann deine Prüfung hast, fängst du erst an und sagst, okay, in welche Richtung will ich denn gehen? Bin ich eher der kreative Mensch? Möchte ich vielleicht noch mich in der Kreativtherapie vertiefen oder bin ich eher der analytische Typ, möchte ich in der Psychoanalyse also tiefer einsteigen. Das kannst du oder das bemerkst du vielleicht auch schon während der Ausbildung, welche Themen dir so liegen, wo du hingehen möchtest und musst dann quasi nach der Überprüfung vor dem Gesundheitsamt dir noch eine Spezialisierung bzw. ein Therapieverfahren aneignen. Was das dann ist, da sind die Prüfer auch offen. Also das ist schön, wenn du davon schon mal einen Plan hast, weil die fragen in der mündlichen Prüfung auch danach, was du jetzt quasi damit vorhast. Aber es ist ganz dir überlassen. Und ich habe viele Zusatzausbildungen gemacht, auch währenddessen, aber auch danach habe ich ja einmal die Trauerbegleitung gemacht. Das war eine Ausbildung über ein Jahr. Ich habe klientenzentrierte Gesprächsführung, mich darin vertieft. Ich habe eine Ausbildung zum Familien- und biografischen Coach. Das war auch eine Ausbildung über ein Jahr. Und ich bin auch eine Entspannungspädagogin. Und so sammelt sich, glaube ich, auch übers Leben oder über die Zeit einfach ganz, ganz unterschiedliche Ausbildung, Fortbildung, Weiterbildung sammeln sich an. Und du kannst natürlich dann hinterher als Heilpraktiker für Psychotherapie bist du auch frei in deiner Wahl. Also ich mache das mal so, dass ich mir den Klienten anschaue und dann gucke, okay, was ist denn das, was ihr jetzt oder ihm jetzt besonders gut tun würde? Welche Schublade nehme ich denn? Also ich habe auch Elemente aus der Verhaltenstherapie zum Beispiel oder wir schauen uns das Genogramm an oder ich mache mal eine Entspannungsübung, eine Meditation. Also da bin ich halt ganz frei, was ich immer als Vorteil sehe, weil der klassische Psychologe ist halt auf eine Fachrichtung sozusagen spezialisiert und macht dann auch nur das, ist dann halt zum Beispiel Verhaltenspsychologe oder Psychoanalytiker oder so. Genau. Das sehe ich als großen Vorteil, dass ich mich quasi mit den Methoden, die ich habe und den Tools, da kann ich mich halt bedienen und bin da ja keiner Methode unterlegen. Dann gibt es immer diese Unterscheidung zwischen kleinen und großen Heilpraktiker. Also der Heilpraktiker für Psychotherapie ist der kleine Heilpraktiker. Und wenn du den großen Heilpraktiker machst, der keinen Zusatz hat, dann hast du den kleinen quasi mit drin. Der große Heilpraktiker sagt uns vielleicht auch viel mehr oder ist viel bekannter. Der ist aber mehr für die Behandlung von körperlichen Erkrankungen. Währenddessen der kleine Heilpraktiker ausschließlich die Psychotherapie als Methode hat sozusagen, und deswegen gibt es da immer diese Unterscheidung kleiner und großer Heilpraktiker. Viele große Heilpraktiker arbeiten, also dürften als Psychotherapeuten arbeiten, machen es aber nicht, weil sie vielleicht auch andere Schwerpunkte haben, also mehr in die medizinische Ecke zu gucken, was sind denn die körperlichen Erkrankungen, kann ich da vielleicht mit Globulis helfen oder mit Bachblüten. Also da gibt es dann auch noch Unterspezialisierung. In Deutschland ist es so, dass nur Ärzte, Psychologen mit Zusatzausbildung und Heilpraktiker für Psychotherapie überhaupt Psychotherapie anwenden dürfen. Das ist einfach auch nochmal wichtig zu wissen. Natürlich gibt es auch Grenzen des Heilpraktikers für Psychotherapie und wir müssen auch Menschen weiterschicken. Das sind zum Beispiel Psychosen, also bei einer Schizophrenie, die dürfen wir nicht behandeln. Bei Persönlichkeitsstörungen. Also es gibt einige Störungsbilder, die wir nicht behandeln dürfen und wo wir auch wirklich unsere Grenzen wahren müssen und dann sagen müssen, nein, wir müssen sie leider weiterleiten. Dafür gibt es Spezialisten. Genau, da haben wir eindeutige Grenzen. Und natürlich, wenn ein Klient suizidale Gedanken oder schon Handlungen in Planung hat, dann müssen wir auch Schritte einleiten und dürfen den Klienten auf gar keinen Fall einfach so nach Hause entlassen und sagen, ja, wird schon wieder, versprechen Sie mir mal, dass Sie sich nicht suizidieren und dann ist alles in Ordnung. Also da gelten ganz, ganz bestimmte Vorschriften, was wir dann machen, wie wir den Klienten begleiten, wen wir eventuell anrufen müssen, um dann weitere Schritte einzuleiten. Dann zur Prüfung. Also es gibt in der ersten Instanz eine schriftliche Prüfung, die hat 28 Fragen. Ist so aufgebaut wie so ein Multiple Choice, was es aber auch nicht unbedingt einfacher macht, weil es kann eine Sache stimmen, 2, 3, 4 oder ich glaube sogar 5. Und meistens oder manchmal ist dann halt auch noch eine Antwortmöglichkeit, es stimmt keine der Aussagen. Also das ist nicht hier 50-50 A oder B, sondern das ist schon sehr tricky gemacht und man muss tatsächlich ein großes Wissen haben, um dann halt alle ausschließen zu können oder alle zu inkludieren. Die schriftlichen Prüfungen sind immer im März und Oktober eines jeden Jahres und genau, dann gibt es halt noch die mündliche Prüfung. Die mündliche Prüfung ist dann im Anschluss, also wenn man die schriftliche geschafft hat, hat man so eine, ja, so eine Spanne, also meine schriftliche Prüfung war im März und wie gesagt, im Juni hatte ich dann die mündliche Prüfung. Das ist aber auch von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Da sitzt dann vor allem ein Amtsarzt, ein Beisitzer, der ist meistens auch Heilpraktiker für Psychotherapie und ein Protokollant. Also drei Menschen saßen auch mir gegenüber. Sie waren sehr, sehr zugewendet und haben mir natürlich auch die Aufregung angemerkt und versucht, mich zu beruhigen. Und ja, man wird dann nach der Prüfung einfach rausgeschickt und ich wurde dann auch wiedergeholt von dem Psychiater und hatte da eine wichtige Sache, also ich dachte, ich hätte eine wichtige Sache nicht gefragt oder abgeprüft sozusagen. Genau, die Prüfung ist, glaube ich, auch so 2 oder 3 geteilt. Also am Anfang ist wirklich so Fachwissen, Abfrage und hinterher gibt es dann halt noch einen Fall und man muss dann diagnostizieren sozusagen, was für ein Störungsbild vorliegt. Und da hatte ich die Suizidalität nicht abgeprüft. Das ist eigentlich ein Ausschlusskriterium. Und dann sagte ich zu dem Prüfer auf dem Rückweg sozusagen, oh Gott, ich habe das nicht gefragt. Und da sagt er, naja, daran ist jetzt nichts mehr zu machen. Und dann dachte ich schon, na gut, also die Prüfung, da bin ich jetzt durchgerasselt. Und da das Störungsbild ja so milde war sozusagen, dass also da war keine Tendenz zur Suizidalität zum Glück. Und von daher haben sie mich beglückwünscht und sind auch gar nicht weiter drauf eingegangen. Also da bin ich nochmal mit dem blauen Auge davon gekommen. Aber es ist natürlich auch sehr gut, weil ich jetzt weiß, dass ich das niemals vergessen darf. Ja, dann gibt es ja noch die Unterscheidung zum psychologischen Berater. Ich habe das damals in meiner Qualifikation oder in diesem Institut quasi mitgemacht. Also Ich habe einfach den Kurs gemacht zum Heilpraktiker für Psychotherapie, aber nur weil ich den Kurs mache, habe ich nicht automatisch den Schein, sondern ich brauche diese schriftliche und mündliche Prüfung vom Gesundheitsamt. Ich hatte aber dadurch, dass ich die Seminare besucht habe, sozusagen ein Zertifikat darüber, dass ich ein psychologischer Berater bin. Also das kann man sich eigentlich dann auch so merken, dass ein psychologischer Berater einfach diese Überprüfung vom Gesundheitsamt vielleicht noch nicht absolviert hat oder auch gar nicht vorhat. Also man kann auch als psychologischer Berater in einer Praxis tätig sein. Genau, was hat das dann für Vorteile, wenn ich ein Heilpraktiker für Psychotherapie bin oder warum war ich überhaupt motiviert, diesen Schein zu haben? Ganz klar, also die staatliche Anerkennung, wirklich zu der Gruppe zu gehören, die wirklich Psychotherapie ausüben dürfen. Ich bin danach auch direkt in die Selbstständigkeit gestartet. Ich glaube, ich habe das auch schon mal erzählt. Ich habe meine Praxis vorher gefunden, beziehungsweise den Mietvertrag unterschrieben, bevor ich überhaupt die Prüfung gemacht habe. Also ich glaube, im Mai habe ich den Mietvertrag unterschrieben, dann für Oktober, und da hatte ich noch gar keine Prüfung, oder ich habe den Mietvertrag nach der Prüfung zwar unterschrieben, aber ich hatte die Praxis schon sicher. Und genau, für so eine Praxis, also man darf auch nur eine Praxis aufmachen, wenn man den Schein hat. Es ist auch kein Gewerbe, sondern man ist als Freiberufler tätig, und das muss man auch dem Finanzamt melden. Und dann ist man auch automatisch umsatzsteuerbefreit. Ein kleiner Wermutstropfen ist vielleicht, dass man nicht mit der Krankenkasse abrechnen kann. Das ist sehr schade, weil mich viele anfragen und fragen, ob dann auch über die Krankenkasse das abrechenbar ist. Das ist es leider nicht. Es sei denn, manche privaten Krankenkassen übernehmen meine Leistungen, oder wenn man eine Zusatzversicherung für Heilpraktiker hat, dann kann es sein, dass man mit meiner Rechnung Leistungen erstattet bekommt. Manchmal ist das auch nicht der ganze Teil, also ne, vielleicht die Hälfte von meinem Honorar, aber immerhin kriegt man dann etwas zurückerstattet. Wenn man die Praxis eröffnet, muss man eine Meldung machen beim Gesundheitsamt. Ja, und kann dann offiziell starten, kann sich ein Schild vorne dran machen an seine schöne Praxis. Und ja, ich bin sehr, sehr froh, dass ich die hier gefunden habe. Ich habe 50 Quadratmeter, das ist so wie so ein Bungalow. Das heißt, über mir ist niemand, mir trampelt niemand auf den Kopf rum. Es ist sehr in der Innenstadt, also hier im kleinen Dörfchen, aber sehr zentral gelegen. Das heißt, es kommen auch mal Passanten einfach so daran vorbei und sehen dann das Schild oder die Beklebung der Fenster. Und genau, es gibt einen größeren Behandlungsraum und ein Büro, was auch sehr wichtig ist für die ganze Dokumentation. Dazu sind wir verpflichtet. Und eine kleine Teeküche und eine Toilette und ein Warteraum. Was natürlich auch manchmal schön ist, wenn man Überschneidung hat. Ich lege mir zwar Termine so, dass ich das möglichst nicht habe, dass ich immer noch auch so eine halbe Stunde oder 20 Minuten Puffer habe. Aber manchmal geht es halt auch nicht anders, dann sitzt schon jemand im Wartezimmer. Ja, ich hoffe, dass du mit diesen ganzen Informationen etwas anfangen kannst. Und wenn du noch Fragen hast, kannst du gerne auf mich zukommen. Wie gesagt, ich bin die Therapeutin zum Anfassen. Immer gerne her damit mit den Fragen. Und ja, ich hoffe, dass das erstmal so ein erster Einblick für dich ist. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Da gibt es wieder ein spannendes Interview. Ich hoffe, du konntest dir aus dieser Folge etwas mitnehmen, vielleicht einen kleinen Impuls, den du heute oder morgen direkt umsetzen möchtest. Wenn du das Thema vertiefen willst, dann schau doch mal in die Shownotes, denn da verlinke ich dir alles. Wo du mich findest, das weißt du ja. Das ist über meine Homepage oder mein Instagram-Profil. Scheu dich nicht, meinen Podcast zu abonnieren, eine Bewertung dazu lassen oder mich direkt zu kontaktieren. Ich freue mich, wenn du bei der nächsten Folge wieder mit dabei bist. Einschaltest und meiner Stimme lauscht.